Amoklöf sind in der Schweiz selten. Trotzdem bereiten sich die Freiburger Schulen darauf vor. Handys können sich auf den Schlaf auswirken. In der Glan gibt es für das jetzt eine Versuchsreihe an der OS. Überschüssige Energie soll gespeichert kommen. Die Gruppe hat ambitionierte Ziele.
Radio FR am Donnerstagabend. Das sind die Hintergründe vom Tag mit dem Philipp Bürgi.
Stell noch vor, ihr seid in einem Klassenzimmer oder einer anderen öffentlichen Veranstaltung. Plötzlich fallen Schüsse an Amoklauf. Auch wenn das bei uns zum Glück selten passiert, ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Darum informiert die Kantonspolizei Freiburg die Schuldirektorinnen und Schuldirektoren und das Personal von Primar- und Hochschulen. Carla Sterchi berichtet.
Am Mittwochnachmittag sind die Lehrpersonen von der Primarschule Düdingen und Bösingen über das neue AMOK-Konzept informiert gekommen. Bis jetzt hat es im Kanton kein eigenes Konzept gegeben. Neu wird es schweizweit gemeinsam umgesetzt mit einheitlichen Empfehlungen für das Verhalten im Notfall. Das erklärt der Mediensprecher von der Kantonspolizei Freiburg, der Bernard Volante.
Wir in Freiburg haben jetzt auch entschieden, dass wir das Konzept ein bisschen ausarbeiten und auch wirklich auch proaktiv in den Schulen, sei es Orientierungsschule wie auch Primarschulen, präsentieren.
Der Kantonspolizist Tobias Stoll zeigt an der Präsentation am Mittwoch die vier Schritte auf, die im Amok-Fall wichtig sind.
Der erste ist fliehen, so schnell wie nach der Örtlichkeit verlassen, was möglich ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann verstecken und verbarrikadieren, sei es zum Beispiel in den Schulzimmern. Der dritte Punkt ist alarmieren, einen Amok-Alarm auslösen, dass alle informiert sind. Und als vierter und letzter Punkt, wenn kein anderer Ausweg bleibt, dann Widerstand zu leisten.
Wie sich viele international wie auch national gemehrt haben, sei Sensibilisierung nötig. Wie hier in Düdingen, sieht der Volante weiter.
Das ist nicht nur Schulen, oder? Das kann in jedem öffentlichen Raum passieren, dass man wirklich die Leute informiert, sensibilisiert und vor allem auch mal zeigt, was macht die Polizei überhaupt, oder? Was ist unser Auftrag, was machen wir in so einem Fall, wenn wir Alarm bekommen, einen Mock-Alarm, was machen wir konkret, dass wir die Leute wissen, wie geht die Polizei vor und dementsprechend auch können die reagieren.
Für solche Situationen ist die Kantonspolizei Freiburg speziell geschult. Das ergänzt der Polizist Christian Henning.
Wir machen schon regelmässig Übungen, aber es sind wirklich Übungen intern Polizei für die Erstintervention. Aber grosse Übungen, wo man ambulant, Feuerwehr, alles andere drumherum, wo auch kommt, das machen wir eher selten. Das haben wir im 24 haben wir eine gemacht, für Amok. Aber so eine Übung, es gibt so viel Aufwand, dass man das sicher nicht jedes Jahr zwei, drei solche Übungen machen kann.
An der Orientierungsschule informiert man die Schüler, in Primarschulen verzichtet man darauf. Weil das zu viel Angst könnte auslösen, so der Christian Henning.
Obwohl Amokläufe hierzulande kein bekanntes Phänomen sind, müssen Schulen trotzdem für im Notfall informiert sein. Das Amok-Konzept von der Kantonspolizei Freiburg soll bis Ende Jahr allen Freiburger Schulen bekannt sein. Carla Sterchi berichtet.
Jeder ist informiert und kann sein Leben retten. Das ist die Philosophie des neuen Amok-Konzepts. Alle müssen ihres Rolle im Ernstfall kennen. Das betont der Andreas Mag, Amtsvorsteher vom deutschsprachigen obligatorischen Unterricht. Für das gibt es an den Schulen ein Krisenhandbuch, das zusammen mit den Gemeinden und der Kantonspolizei ausgearbeitet worden ist.
Also das Krisenhandbuch, das ist ein Dokument, das wir einen Wegweiser erstellt haben. Und dort drin haben wir verschiedene Punkte. Und die Schuldirektion orientiert sich nach diesem Krisenhandbuch, was müssen sie erfüllen.
Dort drin findet das Schulpersonal Modellvorlagen und Kontaktnummern vom Krisenstab. Für Notfälle wie Erdbeben, Evakuierungen, Feueralarm oder eben auch ein Amoklauf. Abgesehen von den Primarschülerinnen und Schülern sollen alle Lernenden sensibilisiert kommen.
Auf der OS hatten wir das Ziel, dass man das einbetten muss. Und die beste Person, die sich für das eignet, ist die Klassenlehrerperson. Und das Setting ist wichtig, dass man das nachher im richtigen Moment in den Kontext stellt und nachher die Schülerinnen und Schüler informieren, was ist ihre Rolle da drin, was können sie machen.
Wie die Alarmsysteme an den verschiedenen Schulen implementiert werden, ist aktuell noch offen. Zuerst stehen die Information und Sensibilisierung im Vordergrund, erklärt Andreas Mag.
Also die Deadline ist bei uns jetzt 3. Dezember, sind alle informiert. Nachher gibt es vielleicht noch Folgearbeiten, das ist schon mit Kosten im Zusammenhang. Und dort arbeiten nachher die Schuldirektionen mit den Gemeinden zusammen und nachher auch mit den Fachpersonen für die ganzen feuertechnischen Sachen. Und das ist so ein bisschen ein Ganzes. Also dort, wo man es kann, tut man es installieren. Und dort, wo es weitere Arbeiten braucht, ist es eigentlich eine Folge nachher im Rahmen vom nächsten Schuljahr.
Bis der Amok-Alarm an der Schule installiert ist, dürfte es also noch ein bisschen dauern. Die Sensibilisierungskampagne für Schuldirektion und Personal ist ein wichtiger erster Schritt gewesen, sich mit dem Thema Amok auseinanderzusetzen.
In einer weiteren Folge von unserer Serie «Vis-à-vis» haben wir mal den Blick gewagt ins Weltschland. Martin Zbinden hat mit dem Leuk Jordre in Weltscher Kantonsteil geguckt.
Herzlich willkommen, Leuk Jordre, zu einem weiteren «Vis-à-vis».
Merci.
Also, besser verstehen, wie Handys unseren Schlaf beeinflussen. Um diese Thematik geht es heute. Das ist auch ein gemeinsames Projekt aller Schülerinnen und Schüler der OS Laglan in Romont. Jeden Morgen füllen sie ein Tagebuch aus, in dem sie notieren, wie viele Stunden sie geschlafen haben. Und eben, Leuk Jordre, werden die Jugendlichen dieses Thema wirklich in allen Fächern auch so behandeln?
Ja, genau, fast. Informatikunterricht sammeln sie die Daten, in Mathematik werten sie sie aus und in anderen Fächern suchen sie nach Lösungen. Zum Beispiel erforschen sie im Naturkundeunterricht das berüchtigte blaue Licht und in Hauswirtschaft beschäftigen sie sich mit Ernährung.
Ja, also das klingt fast wie ein Gegentrend. Heutzutage wird doch eher gefordert, Handys in der Schule zu verbieten, oder?
Die Verantwortlichen der OS Laglan sehen das ganz anders. Sie vergleichen das Handy mit einem Hammer. Es kann gefährlich sein, wenn man es falsch benutzt, aber es ist eben auch ein sehr, sehr nützliches Werkzeug.
Und Leuk Jordre weiter, das Projekt ist also nicht zufällig entstanden.
Nein, es begann mit einer Umfrage im letzten Frühling und da zeigte sich, die meisten Jugendlichen wissen sehr genau, dass sie viel zu viel Zeit am Handy verbringen, aber sie fühlen sich hilflos, wenn es darum geht, es wegzulegen. Magali Brusco erklärt das so, es sei wie Zuckerwatte, sie ist süß, weich, alle haben eine und genau deshalb so schwer loszulassen.
Leuk, ein sehr schönes Beispiel, eben diese Zuckerwatte, diese Handy-Zuckerwatte. Das heißt auch, die Jugendlichen brauchen auch Hilfe von außen?
Ja, ganz genau. Erwachsene sollen sie unterstützen, um zu verstehen. Ja, das fühlt sich gut an, aber in Massen ist es viel gesünder. An der OS Laglan besitzen übrigens 98% der Schülerinnen und Schüler ein Smartphone, die allermeisten schon ab 12 Jahren oder sogar früher.
Leuk Jordre, herzlichen Dank für diese Ausführungen. Und ich glaube, wir beiden, als wir in die OS gingen, hatten noch kein Handy in der Tasche, oder?
Nein, noch kein.
Kommen wir zu den News vom Tag und der Patricia Nägelin.
Das Urteil rund um die Schwarzsee-Schläger ist gefallen. 2019 eskalierte eine Geburtstagsparty in Schwarzsee. Vier Männer gerieten mit dem Partner der Gastgeberin in einen Streit. Einer der Beschuldigten schlug diesem mit der Faust ins Gesicht, eine Glasschüssel wurde über seinem Kopf zerschlagen und er wurde mit Füßen getreten, als er bereits am Boden lag. Nun wurden die Schläger verurteilt. Drei der vier Personen erhielten unbedingte Freiheitsstrafen von 5, 6 und 14 Monaten. Der letzte Angeklagte blieb dem Prozess unentschuldigt fern. Sein Fall wird separat weitergeführt. Wegen Bauarbeiten wird der Zugverkehr zwischen Freiburg und Lausanne am kommenden Wochenende unterbrochen. Wie die SBB mitteilen, fahren zwischen dem 5. und dem 8. September keine Züge zwischen Lausanne und Freiburg. Es werden Ersatzbusse eingesetzt. Und noch eine Meldung aus dem Sport. Die Sensler Fußballerin Stefanie Weber zog sich diese Woche im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Die offensive Mittelfeldspielerin der Berner Young Boys muss sich einer Operation unterziehen und wird lange ausfallen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Weber diese schwere Verletzung zugezogen hat. Bereits 2019 fiel sie nach einem Kreuzbandriss über Monate hinweg aus.
Die Gruppe Edi plant etwas Grosses in der Region Freiburg. Drei riesige unterirdische Tunnel, wo Energie drin soll gelagert kommen, in Form von heissem Wasser. Warum es das braucht und wie genau das so aussieht, das erzählt noch Tiri Swippich.
Stellt euch einen unterirdischen Tunnel vor, der etwa 130 Meter lang ist und 18 Meter hoch. Dort drin wird heißes Wasser gespeichert. Die Wärme wird dann an die Häuser obendrauf weitergeleitet. Quasi wie ein riesiger Boiler, erklärt die Gruppe E. Sie schafft für das Projekt mit dem Unternehmen Equus zusammen, das auf unterirdische Bauten spezialisiert ist. Der Direktor von Equus, Andrew Bourget, beschreibt den Warmwasserspeicher wie eine U-Bahn-Station, die mit Wasser gefüllt ist.
Ça ressemble à une station de métro parisienne, beaucoup plus courte, et qui sera remplie d'eau à 85%.
Ziel von dem Speicher ist es, die Energie aus erneuerbaren Quellen besser nutzbar zu machen. Überschüssige Energie aus Solarzellen oder Biomasse soll gebraucht werden, um das Wasser in dem unterirdischen Tank zu erhitzen. Die Wärme kommt dann via Fernwärmenetz in den Haushalt. So sind wir flexibel, um auf Verbrauchsspitzen zu reagieren. Eben am Morgen, wenn die Leute aufstehen. Das erklärt der Projektverantwortliche von Gruppe E, Timothée Dumière.
L'avantage de ces accumulateurs est qu'ils peuvent finalement réguler différentes centrales et ils nous permettent vraiment une certaine flexibilité pour répondre aux pics de consommation.
Die Wasserspeicher würden Kosten sparen, weil weniger neue Kraftwerke gebaut werden müssten. Zudem erlauben sie den Wärmeaustausch zwischen verschiedenen Fernwärmezentralen. Zuerst mal müsste Gruppe E aber Geld investieren. Ein so ein unterirdischer Warmwasserspeicher soll 15 Millionen Franken kosten. Aktuell untersucht die Stromanbieterin, wo der erste Verdrehtunnel gebaut werden soll. Sie prüft unter anderem einen Standort in Otrief.
Und das war die Hintergründe vom heutigen Donnerstagabend. Für euch am Mikrofon war Philipp Bürgi. Adieu miteinander.
Die Hintergründe vom Tag aus Podcast auf radiofr.ch.